B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mit Niloufar Elhami. Und heute Abend geht es um ein Getränk, das am liebsten richtig kalt sein soll, so dass die Kohlensäure in der Kehle kitzelt. So mögen es zumindest die meisten. Und ich mag das aus dem Glas, manche bevorzugen aber die Flasche. Es geht heute Abend um Bier und um die Vielfalt dieses Getränkes. Dafür gibt es Menschen, die sich richtig gut auskennen damit und uns das richtige Bier trinken, Bier schmecken, Bier riechen beibringen können. Das werden wir in dieser Sendung tun. Bierkosten mit Axel Rosenbaum, Diplom Biersommelier aus Frechen in Nordrhein-Westfalen, eine Stadt in der Nähe von Köln. Guten Abend, Axel.
Ja, guten Abend.
Du bist aber nicht allein, du hast deine Frau dabei, Marita Rosenbaum, Begleiterin und vor allem Fahrerin.
Genau, guten Abend.
Marita, du wirst heute Abend kein Bier trinken
können.
Nein. Außerdem im Studio ist Anna Kohn aus der Planungsredaktion.
Hallo.
Dann die Franziska Zeche aus den Nachrichten.
Hallo.
Und Susanne Sitzler.
Hallo.
Aus der Online-Redaktion. Guten Abend. Freut ihr euch denn, hier zu sein, in diesem vollen Studio?
Na klar.
Ja?
Ja,
das auf jeden Fall.
Also der Paulus Müller wird das nur hören, unser Moderator, der gerade gesagt hat, wie neidisch er ist. Das kann man vielleicht ein bisschen verstehen. Axel.
Ja.
Fangen wir damit an. Du bist geboren in Wuppertal und hast vor über 10 Jahren das Bier richtig entdeckt. Wie kam das überhaupt?
Ganz zufällig auf einer Geschäftsreise in Belgien, waren wir zum Abendessen eingeladen und da stand plötzlich ein großer Pokal mit Bier vor mir. Viel mehr Schaum als Bier und ja, es roch vom Tisch vorne bis in meine Nase und das war der Anfang. Ich habe direkt gemerkt, das ist kein normales Bier, kein normales Getränk und ja, das war mein erstes Spezialbier und es
und was war das? Beginn. Was war das für ein Bier?
Das war ein Strong Pale Ale, also ein sehr, sehr starkes, helles Bier aus Belgien. Ein Düvel, vielleicht auch ein bisschen in Deutschland bekannt, mit 8,5% Alkohol und einem unglaublichen Geschmacksvolumen.
Und da warst du gefesselt?
Da war ich gefesselt und ja, da haben wir Ausflüge gemacht, haben wir Reisen unternommen und ja, das Bier war auch immer mit dabei. Die Menschen, die Kultur, das Bier. Eine wunderschöne Einheit.
Jetzt kann man ja sagen, es gibt vielleicht viele, die das Bier auch schon vor vielen, vielen Jahren entdeckt haben. Die nennen sich dann Bierliebhaber. Mhm. Wie kommt man von diesem Zustand, das richtig tolle Bier entdeckt zu haben, überhaupt drauf, sich als Biersommelier ausbilden zu lassen?
Ja, weil man merkt, dass man es genießen kann, aber man kann es nicht richtig ausdrücken. Man weiß nicht, wie es genau produziert worden ist. Man möchte mehr wissen. Ich habe das dann alles versucht, autodidaktisch zu machen. Und bin aber irgendwann drauf gestoßen, dass auch da irgendwo meine Grenzen sind. Und dann habe ich halt von der Dömens Brauakademie erfahren. Ja, habe mich da beworben. Hat dann ein bisschen gedauert, weil ich ja nicht aus der Branche kam. Ja, und es hat funktioniert.
Und das ist in Bayern, nicht?
Das ist in Gräfelfing bei München, jawohl.
Mhm. Und wie geht das denn? Du hast gesagt, du musstest ein bisschen warten, weil die erstmal sozusagen die Kenner wahrscheinlich nehmen für diese Ausbildung.
Das ist zu vermuten, genau. Ist ja auch irgendwo logisch. Aber ich habe es dann doch geschafft und ja, das war dann eine sehr intensive, kurze Ausbildung. Aber die Betonung liegt halt auf intensiv. Also der erste Tag war, glaube ich, nur das Thema Wasser. Da war ich natürlich mit relativ wenigen Chemie- und Physikkenntnissen schon ein wenig am Ende. Viele Formeln, aber halt alles sehr, sehr wichtig, um halt den gesamten Zusammenhang hinterher zu verstehen.
Hast du da eine Bewerbung geschickt? Ich liebe Bier, ich bin total begeistert, ich will.
Nein, sowas nicht.
Sondern?
Ich habe ein bisschen mit meinem Wissen gestrunzt, nach dem Motto, ich denke, ich kann da mithalten. Ja, und ich denke, ich habe es auch relativ gut geschafft. Es waren halt die Formeln, die das Problem waren, aber als es dann an die Sensorik ging, das Erkennen von Bierstilen, das Beschreiben von Bieren, da schlug dann eigentlich meine Stunde, denn das hatte ich ja schon viele, viele Jahre trainiert.
Und kurz und kompakt, hattest du gesagt, also wie lange dauert dann so eine Ausbildung zum Biersommelier?
Ja, also die eigentliche Ausbildung dauert nur 2 Wochen.
Ah, okay.
Unterbrochen von 2 schönen Prüfungen, die man dann auch bestehen muss.
Ja, Anna?
Und was ist dann genau ein Biersommelier eigentlich? Also mir sagt das Wort gar nichts. Was ist man dann? Was kann man dann?
Dann kann man Bierstile beschreiben, Menschen hoffentlich von dem Getränk überzeugen. Man kennt den Herstellungsprozess, man kennt die ganzen verschiedenen Bierstile, man kennt die ganzen verschiedenen Zutaten, kann sie alle beschreiben, weiß über das Thema Bier und Marketing Bescheid, Bier und Gesundheit, was ja auch sehr wichtig ist.
Und wie setzt du das jetzt ein? Also privat auf Partys oder für Bierbrauereien, wo man dann zu den Kneipen fährt und das den Leuten anpreist?
Könnte ich alles machen. Da ich aber noch einen 45-Stunden-Nebenjob in Anführungsstrichen habe, mache ich das dem Biersommelier privat. Und ich führe Tastings durch. Ich versuche, Leute davon zu begeistern. Das sind nicht unbedingt Partys, weil das ist dann ein bisschen zu wild. Das sind dann schon Seminare, Schulungen oder auch gemütliche Abende, wo mich die Leute buchen können und ich dann die Biere präsentiere, die sich halt wünschen.
Axel, kommt man dann zu dir nach Hause oder hast du einen Laden in Frechen? Du hast ja ein Lokal, oder?
Nein, ich habe kein Lokal. Mhm. Entweder findet das Ganze bei uns im Esszimmer statt, oder aber, was die Leute in der Regel wünschen, dass ich bei ihnen vorbeikomme. Die laden sich Freunde ein, die laden sich Familie ein, sind dann in ihrer gewohnten Umgebung und bekommen dann von mir das Bier oder auch die passenden Speisen präsentiert.
Jetzt würde ich kurz auf diese Ausbildung zurückkommen wollen. Also 2 Intensivwochen. Mhm. Muss man sich das richtig vorstellen mit einem Professor oder mit einem Lehrer, der da vorne steht und dann sagt... Was sagt er dann? Das interessiert. Also ich versuche mir vorzustellen, wie man sozusagen in der Schule Bier lernt.
Achso, ja, man lernt ja nicht das Bier, man lernt erstmal nur die Zutaten. Die ersten Tage bestehen also wirklich nur aus Wasser, aus dem Malz oder aus der Gerste, aus dem Weizen, aus den ganzen Getreiden, aus dem Malz, aus dem Hopfen. Und parallel dazu wird dann schon mit den Verkostungen begonnen, weil, ich sag mal, man fängt mit den deutschen Bierstilen an, geht dann auch über die Grenzen hinaus, die Grenzen Deutschlands. Und dann geht's ums Bierbrauen selber, dann geht's um das Beschreiben der Bierstile und dann kommen die ganzen anderen Bausteine wie Wirtschaft, Marketing, Gastronomie.
Und wie viele wart ihr da in dieser Gruppe?
Wir waren ein gutes Dutzend.
Könnte man nach so einem Kurs auch zu Hause sein eigenes Bier brauen?
Also das war kein Kurs, der eine Anleitung zum Bierbrauen gibt. Das ist dann was ganz, ganz anderes. Ich denke eher nein, weil da geht es dann doch noch um die ganze Technik des Homebrewings, wenn man es zu Hause machen möchte.
Und das ist ja relativ kompliziert, soweit ich es überblicken kann.
Bierbrauen ist auf jeden Fall kompliziert. Ich sag mal, in den Biersommelierskursen geht es dann mehr um das Brauen doch in einem größeren Umfang. Kann man aufs Kleine auch übertragen, aber das ist nicht mein Ziel.
Fährst du auch ab und zu ins Ausland, um mal zu gucken, was in anderen Ländern so gebraut wird?
Oh ja, sehr viel sogar. Das ist... hat sich zu einem richtig schönen Hobby von meiner Frau und mir entwickelt. Also wir fahren nicht des Bieres wegen jetzt in die USA, nach Schottland oder weiß nicht wohin, sondern wir machen da unseren Urlaub und verbinden das dann. Brauereien kennenlernen, Kultur. Denn aus der Kultur entstammt dann auch das passende Bier.
Ich äußere dann meinen Wunsch, wo ich gern hin möchte. Ich sage, ich möchte gern nach New York, alles klar. Er macht die Biere, ich mache die Kultur.
Marika, wie war es denn, als Axel gesagt hat, hey, ich finde, wir sollten jetzt, oder ich werde Biersommelier. Wie war deine erste Reaktion oder hat sich das so ganz natürlich entwickelt?
Das hat sich natürlich A entwickelt, aber B habe ich ihn auch dazu, was heißt gedrängt, aber auch ermutigt oder aufgebaut. Ich muss ihm ja den Rücken auch zu Hause frei halten mit allem Möglichen. Wir hatten unser Kind noch kurz vorm Abitur, als er das angefangen hatte. Da war natürlich auch noch einige Last im Allgemeinen. Aber ich habe immer gesagt, mach, was dich glücklich macht. Es macht ihn froh. Er lebt auf in diesem Hobby und bitteschön, wunderbar.
Warst du damals dabei? In Belgien war das, ne? Wo er das Bier entdeckt hat?
Nein, da war ich nicht dabei. Aber er hat es mir breit umschrieben. Er war total happy.
Axel, du hast heute Abend auch die Musik mitgebracht.
Ja.
Ich habe hier auf dem Schirm Turn to Stone von Electric Light Orchestra. Möchtest du zu diesem Stück was sagen oder findest du es einfach ganz toll und wir spielen das einfach so?
Ich denke ja, also ich habe mir Musik aus meiner Jugendzeit mitgebracht, weil in letzter Zeit habe ich überhaupt keine Zeit mehr Musik zu hören und da habe ich gedacht, alte Reminiszenz, mal so ein paar alte Dampfradioteile von früher spielen.
So, während Musik lief hier im Studio, ging Marita Rosenbaum hier einmal um den Tisch, hat jetzt Bier eingeschenkt. Und wir reden heute Abend über Bier. Der Biersommelier Axel Rosenbaum sitzt auch neben mir. Axel, du hast gleich zu einer grünen Flasche gegriffen mit dunkelrotem Inhalt. Und jetzt haben wir das in Gläsern vor uns. Und ich muss sagen, wenn ich das so hier rieche, das riecht wunderbar. Aber alles andere wie Bier.
Ja, wonach riecht es denn?
Kirsche.
Ja, Treffer. Es ist ein belgisches.
Toll, Susanne, kannst sehr du glänzen.
Ja. Sie hat ja schon gemerkt, dass es rot ist.
Es ist ein belgisches Kriekenbier, ein spontan vergorenes Bier.
Was heißt jetzt spontan vergoren?
Spontan vergoren heißt, dass da ausschließlich wilde Hefen drin sind. Das heißt, da hat der Brauer nicht extra Hefen zugesetzt. Das Bier wurde nach dem Kochen in ein großes Kühlschiff auf dem Dachboden der Brauerei gepumpt. Dann werden die Fenster, die Lamellen aufgemacht und nachts hofft dann der Brauer, dass die Luft und die wilden Hefen das Bier entsprechend pitchen, also befruchten. Mhm. Das funktioniert nur im Südosten von Brüssel, im sogenannten Sennetal, im Pajottenland.
Ah. Warum? Warum? Ja.
Weil nur dort zwei ganz, ganz spezielle Hefen in der Luft sind, Brettanomyces lambicus und Brettanomyces bruxellensis. Die beiden Hefen, die dafür sorgen, dass halt der komplette Zucker im Bier umgesetzt wird zu Alkohol.
Kann das auch, jetzt muss ich ganz blöd fragen, habt ihr schon probiert? Weil ich sehe
hier gar nicht. Das will ich nicht hoffen. Erst muss gerochen werden.
Sehr gut.
Also ich habe auch gerochen. Ganz, ganz wichtig. Also 80% der Sensorik geht auf jeden Fall über die Nase. Und man sollte sich auch immer überlegen, was man da riecht.
Alles
süß. Nachdem man
kleine Trüffelschweine. Mhm.
Ja. Was man da, also Kirsch auf jeden Fall, gut, jetzt weiß ich, dass es auch so ist. Mhm. Sehr fruchtig. Mhm. Anders kann ich das nicht beschreiben.
Und jetzt darf ich sauer probieren. Auch wie Wein oder so, oder? Also ich finde, das riecht eher nach Wein als nach Bier, komischerweise. Das ist wahrscheinlich ganz daneben.
Nein, das ist überhaupt nicht daneben, weil in diesem Bier spielt ein Bestandteil kaum die Rolle, das ist der Hopfen. Mhm. Wo wir sonst vielleicht sagen, oh, das riecht ja wie ein Bier. Gerade die Damen sagen das gerne, oh, das stinkt ja nach Bier. Dann ist es oft der Hopfen, Bitterhopfen, und der ist hier nur ganz subtil vorhanden, eigentlich nur für die Haltbarkeit.
Man darf schlucken, ja?
Ja, klar. Bier muss man schlucken.
Bier muss man schlucken, nicht wie Wein rausspucken.
Genau, weil Bier hat einen Geschmack drin, das ist die sogenannte Bittere, und die erleben wir hinten im Rachenraum oder ganz am Ende der Zunge. Und wenn wir es halt ausspucken, kommt es nicht dahin und haben überhaupt nicht das richtige Geschmackserlebnis.
Ja, Franziska.
Eine Sache, die mich noch interessiert hatte. Sie haben gesagt, dass dann die Fenster aufgemacht werden oder die Lamellen, damit aus der Luft die Hefebakterien da kommen können. Gibt es denn auch Hefebakterien, die das Ganze richtig versauen könnten?
Wo man sagt,
bloß nicht?
Ein deutliches Ja. Also heute, ich sag mal, das ist eine über 100 Jahre Erfahrung, die diese Brauer dort haben in Brüssel. Und normalerweise gelingt es. Es geht meistens dann mal ein Sud daneben, wenn man dann Ende April nochmal versucht zu brauen, dann ist die Luft zu warm und je wärmer, desto mehr aktive, üble Hefen sind halt unterwegs, dann kann so ein ganzer Sud mal kaputt gehen.
Jetzt merke ich, dass ich möglicherweise ganz am Anfang nicht zugehört habe, weil jetzt frage ich mich auf einmal, wie kommen die Kirschen da rein?
Ja,
wurde das schon behandelt?
Nein, das wurde noch nicht behandelt. Wir haben das Bier gebraut, den Brauprozess können wir vielleicht gleich noch kurz anschneiden. Wir haben es abgekühlt, es wurde dann gepitcht, es wird dann in Eichenfässern gelagert. In dem Fall hier gemittelt 6 Monate. Mhm. Gemittelt heißt, wir haben junges Bier, was nur 3 Monate in Eichenfässern lag. Wir haben aber auch welches, was bis zu 12 Monaten in Eichenfässern lag. Das wird dann in einem großen Fass zusammengemischt. Und dann kommen hier in diesem Fall 250 Gramm Kirschen auf 1 Liter Lambic Bier, so heißt das Bier. Mhm. Und die mazerieren dann sozusagen. Das heißt, die werden dann von dem Bier zersetzt im Laufe der Monate.
Also das heißt, es gibt dann, die Früchte werden einfach...
Die Früchte lösen sich auf, die Steine bleiben natürlich über. Dann wird das Ganze filtriert, geklärt. Aber nur was die Fruchtrückstände angeht, wird in Flaschen gefüllt. Kommt noch mal ein bisschen junges Lambic drauf. Dann findet noch eine Flaschenvergärung statt, dass nämlich auch CO2 in dem Bier gebunden ist. Weil das ist ja vorher entwichen. Ja, und deshalb haben wir auch keine sehr große Rezenz in dem Bier. Wir haben also wenig Kohlensäure, weil das halt nur aus der Nachgärung kommt.
Sie haben auch gesagt, dass hier wenig Hopfen drin ist. Kann man Bier mit so wenig Hopfen oder könnte man rein theoretisch ein Bier ohne überhaupt Hopfen machen oder ist das völlig absurd?
Also man kann es. Man sollte natürlich für die Bittere dann etwas anderes nehmen. Da gibt es Kräuter. Das Krutenbier, das Grütbier, wo man also statt Hopfen Kräuter einsetzt. Das war im Mittelalter so, war der Hopfen ja noch gar nicht entdeckt. Also es gab ihn, aber man wusste nicht, was er bewirkt im Bier. Und diese Kräuterbiere gibt es auch heute noch ganz selten.
Dann sind wir schön bei der Geschichte. Mittelalter hast du gesagt, Axel. Mhm. Wie alt ist denn das Getränk Bier?
Ah, da wird sich drum gestritten. Also ganz sicher gibt es es seit 1800 vor Christus. Im Kodex Hammurapi wird es schon erwähnt. Da wird auch schon erwähnt, dass es zig verschiedene Sorten Bier gab, die zu verschiedenen Anlässen gereicht wurden, gewisse Geschmäcker haben mussten. Das gibt es aber wahrscheinlich schon wesentlich länger.
Und wo hat man das überall auf der Welt getrunken?
Also angefangen hat sicherlich irgendwo im Zweistromland, in Mesopotamien, wo so vieles angefangen hat.
Wo so vieles angefangen hat, richtig.
Ganz genau so ist es. Es ist aber auch verbürgt in Ägypten. Zum Bau der Pyramide wurden auch große Mengen Bier an die Arbeiter ausgeschenkt. Wobei wir sagen jetzt Bier.
Genau.
Wir dürfen nicht davon ausgehen, die haben keinen Kasten XY dahingestellt bekommen. Das waren sicherlich ganz üble, vergorene Flüssigkeiten, die auch wesentlich weniger Alkohol haben, als wir jetzt denken, weil die haben mehrere Liter Bier am Tag bekommen und die werden nicht sturzbesoffen die Pyramiden aufgebaut haben.
Was macht denn dann so ein Bier eigentlich aus? Was ist denn dann das Bier? Also wann sage ich, ein Getränk ist ein Bier und wann, wenn hier so wenig Hopfen drin ist und wann nicht?
Ja, es muss auf jeden Fall was Vergorenes sein. Und das ist auch das, was die damals wohl hatten. Ich meine, durch Try and Error oder durch Zufall ist denen vielleicht matschiges Brot mal vergoren. So irgendwie wird es angefangen haben.
Ist lecker.
Aber wie unterscheidet sich das denn dann vom Wein? Ich meine.
Ja, wir haben es hier mit gemälztem Getreide zu tun. Beim Wein haben wir die Trauben und hier haben wir gemälztes Getreide.
Ach, deshalb das Brot.
Ah, okay. Entschuldigung, deshalb das Brot, ganz genau.
Kann man davon ausgehen, dass man das damals auch als eine Art, weiß ich nicht, möglicherweise flüssiges Brot, also als Nahrung zu sich genommen hat, wenn du sagst, wir haben mehrere Liter am Tag getrunken?
Ja, unbedingt. Also zum Pyramidenbau wurden hauptsächlich Bier und Zwiebeln an die Arbeiter ausgegeben. Und da Zwiebeln ja auch, ja klingt grausam, da die Zwiebeln ja auch nicht unbedingt so nahrhaft sind, das Bier wird schon sehr nahrhaft gewesen sein.
Herrlich. Klar. Was weiß man denn über die ersten Rezepte von Bier? Also sei es jetzt nicht in Ägypten, sondern bei uns vielleicht in Europa oder?
Ja, es gibt Rezepte, Auszeichnungen, das sind meistens Dinge aus Klöstern. Aber ich muss sagen, da gibt es sicherlich einige Quellen, denen man nicht unbedingt glauben darf. Also um 1000 gibt es wohl die ersten verbürgten Brauereien, auch im deutschen Raum, im süddeutschen Raum. Auch da gibt es sicherlich Rezepte, aber das ist halt sehr schwer durch die Übersetzung, das heute noch hinzubekommen. Und auch waren die Rohstoffe damals ja ganz anders. Da wurde ganz anderes Getreide angebaut. Ich meine, die Gerste, der Weizen, das hat sich ja alles über die Jahrhunderte völlig weiter und anders entwickelt. Also man darf nie davon ausgehen, dass wenn uns heute einer ein Bier verkauft und der sagt, gebraut nach dem Rezept von 974, dann hat man am besten noch so ein schönes, helles, glanzfeines, also komplett filtriertes Bier im Glas, kann man sich wegschmeißen vor Lachen, das ist Quatsch.
Also kann man sich auch nicht wirklich vorstellen, wie das Bier von damals vor 1000 Jahren geschmeckt hat.
Das kann man nicht.
Vielleicht will man das auch gar nicht.
Ja. Hast du recht, Susanne.
Das war ja gerade die interessante Frage mit dem Hopfen. Ja. Und damals war der Hopfen ja, man wusste noch nicht, was der Hopfen macht. Man hat dann so um 1500 den ersten Hopfen eingesetzt und hat wohl gemerkt, dass es gut funktioniert. Davor hat man Sachen genommen aus der Natur, aus dem menschlichen Körper, um
was
das Bier,
denn? Was denn?
Oh, Gallenblase und ähnliches, um halt diesen wahrscheinlich sauren Geschmack von dem Bier, was längst um war wahrscheinlich, irgendwie zu übertünchen. Und deshalb, das wollen wir gar nicht wissen.
Ich habe hier in der Redaktion, hat meine Kollegin Anna Kohn, du hast ja darum gefragt, Anna, wie war das? Musstest du Leute überzeugen oder wussten die sofort, was die zu Bier sagen wollen?
Nee, musste ich nicht überzeugen, aber ich hatte mehr Männer als Frauen, die sofort gesagt haben, ja, habe ich eine Geschichte. Und von den Frauen haben wir auch einen Otto und so, ich trinke gar nicht so gerne Bier. Aber vielleicht lag es da auch daran, dass heute mehr Männer als Frauen da waren. Das ist jetzt keine repräsentative Umfrage.
Gut, also ich würde, wir hören den ersten O-Ton und können gleich wieder über Bier sprechen.
Ich trinke am liebsten oder auf jeden Fall am häufigsten Becks einfach aus der Flasche. Genau, schön gekühlt. Ich mag Bier einfach nicht so gerne, wenn es so einen leicht süßlichen Geschmack hat, sondern lieber herb, kühl und muss auch ein bisschen sprudeln. Darum mag ich zum Beispiel Kölsch nicht, weil das ist mir zu lasch.
So. Jetzt sind wir zurück. Wir haben gerade, das ist überhaupt nicht schlimm hier in der Redaktion, der Axel hat gefragt, wir haben natürlich nicht ausgetrunken, weil ich glaube, wir alle so ein bisschen vorsichtig trinken. Ich würde das auch sofort austrinken, weil dieses Bier so lecker ist.
Also das werde ich austrinken.
Das würde ich jetzt auch nicht, genau. Aber, also, es geht um Bier gekühlt, am besten aus der Flasche, hat die Kollegin gesagt. Axel, was ist denn ein gutes Bier eigentlich? Ist das eine zu große Frage oder kannst du darauf eingehen?
Ein gutes Bier ist das Bier, was mir schmeckt. Punkt. Also ich denke, wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Erstmal, es ist ein gut produziertes Bier, ein sauber produziertes Bier. Von Lebensmitteltechnik gehe ich immer aus, dass die funktioniert.
Ja.
Ohne irgendwelchen chemischen Zusätze und ohne Bierfehler. Punkt. Das ist dann schon mal ein gutes Bier.
Das sind ja aber schon mal viele Sachen, ne?
Ich das meine, sind viele Aspekte.
Sauber und wir haben jetzt eine Schale, wo der Rest, also ich will meinen Rest leider nicht abgeben. Ich möchte das hier gerne. Okay. Aber lass uns dann, wie viel Prozent hat das denn überhaupt?
Ja, Entschuldigung, das hat 4,0%. Ich erwähne es normalerweise immer nur, wenn es Überdurchschnitt ist.
Prozent, alles klar.
Und Bier hat ja in der Regel in Deutschland so zwischen 4,8 und 5,2%.
Ich habe noch eine Frage zur Temperatur, denn im O-Ton wurde ja auch gesagt, schön gekühlt, am besten aus der Flasche, so richtig schön kalt. Ich habe aber gehört von dir auch schon, dass das ja natürlich gar nicht so gut ist, weil man dann nicht so viel schmeckt. Wie ist denn das?
Ja, das hängt
ganz
vom
Bier ab. Was ist die richtige Temperatur für ein Bier?
Die Frage kann man mit einem beantworten. Das hängt ganz vom Bierstil ab natürlich. Mhm. Wir hatten jetzt hier ein Lambic, ein Fruchtlambic. Das war das Kirschbier. Das sollte man schon sehr kalt trinken. Ich denke 4, 5, maximal 6 Grad. Als nächstes tue ich Ihnen mal ein Stout an. Das sollte man sicherlich auch eher kalt trinken. Oh Gott, jetzt denken alle an das große Bier aus Irland. Nein, keine Angst.
Sag doch, also das ist ja sehr limonadig, was wir getrunken haben. Das ist, ich kann mir vorstellen, dass man das echt gut wegtrinken kann. Ein großes Glas, wenn man Durst hat. Warum hast du mit diesem Bier, jetzt guckst du so, also sollte man nicht so in großen Mengen trinken.
Nein, also ich trinke Bier grundsätzlich nicht in großen Mengen, weil es auch nicht gesund ist. Mit dem Bier sollte man anfangen, weil es ein saures Bier ist und das sensibilisiert und öffnet die Geschmackspapillen. Wir wollen ja unsere Knospen für die nächste Stunde noch ein bisschen öffnen und dann sollte man auf jeden Fall mit was Saurem beginnen.
Okay.
Und nicht mit was Süßem, weil das schließt die Geschmacksknospen.
Also mit was Saurem. Wir können gleich weitermachen, wenn du möchtest.
Ja. Du hast jetzt ja aber gerade, ich habe noch eine Frage, du hast ja gerade gesagt, in großen Mengen ist Bier auch gar nicht gesund.
Genau.
Gibt, ist ja aber schon, also ich komme vom Land und da ist das schon auch so, dass die Jugendlichen gern viel Bier trinken, mehr so.
Ja.
Wie stehst du denn dazu?
Ja, da stehe ich nicht sehr positiv dem gegenüber, weil Alkohol ist ja bekannterweise ein Gift und man sollte es wohl dosiert einsetzen, wie alle anderen Sachen natürlich auch. Das gilt für Kohlenhydrate, das gilt für Fette, das gilt für alle Lebensmittel.
Also der Biersommelier trinkt jetzt nicht in rauen Mengen?
Ja, bis er nicht mehr kann. Nein, natürlich nicht. Also der Biersommelier trinkt maximal an 5 Tagen die Woche und sicherlich an 3 bis 5 Tagen maximal auch nur eine Flasche.
Okay.
Und die Flaschen sind, wie Sie hier sehen, auch oft nur 0,3 oder 0,33.
Ja.
Und es geht wirklich um den Geschmack.
Okay.
Um das Feststellen der Aromen, um das Beschreiben des Bieres.
So, was haben wir als nächstes?
Als nächstes kommt jetzt ein Stout. Das ist ein britischer Bierstil. Der ist im 19. Jahrhundert entstanden, höchstwahrscheinlich in London. Man redet immer vom Londoner Hafen, von den Hafenarbeitern, die dort wirklich eine ganz brutale, harte Arbeit verrichten mussten.
Auch,
und die deshalb ein stärkendes, schmackhaftes Bier brauchten, was aber sicherlich einfach und preiswert zu produzieren war. Dieses Bier ist nicht einfach und auch nicht preiswert produziert, aber es ist der Bierstil.
Wahnsinn und wahnsinnig dunkel. Schwarz.
Sieht aus wie Kinderbier, also Malzbier.
Also ein bisschen rot ist es auch, ne? Oder braun oder so.
Also für Kinder hat es genau 5,5% Alkohol zu viel. Und die Farbe kommt vom Malz. Hier
also
ist jetzt
dunkel
Röstmalz
wie Cola enthalten. Eigentlich, ne? Sehr dunkel.
Ich finde, der Schaum schmeckt manchmal ein bisschen nach Milch. Also bei dem weiß ich es jetzt nicht, aber das finde ich immer so komisch.
Bitte nicht trinken, erst riechen.
Ach, erst riechen.
Diese legendären 80% sind wirklich wahr. Man genießt das Bier erstmal über die Nase.
Oh, Karamell.
Hey, sehr gut.
Karamellisiert.
Boah,
irgendwie.
Das waren 50%. Sehr gut.
Ich kann da erstmal wenig riechen jetzt nach diesem fruchtigen anderen Bier, muss ich sagen.
Okay, man sollte unbedingt, wir haben das Brot hier auch zwischendurch mit Wasser und Brot neutralisieren.
Wir haben Baguette-Scheiben jeweils. Ist das Baguette ist vor allem oder Brot ist zum Neutralisieren?
Ja, auf jeden Fall, genau. Mhm.
Aber doch ein ziemlich starker Bitterstoff irgendwie dabei.
Ja, das ist das Röstmalz, was auch die unglaublich dunkle Farbe gibt. Das Bier ist ja fast opak.
Hast du jetzt schon probiert, Franziska?
Ja.
Musst du erstmal mit Brot. Also das riecht echt sehr, sehr lecker. Mhm.
Also Lakritz war schon spitzenmäßig. Das entdecken die allerwenigsten im Duft.
Oh. Rauch.
Ausbilden
ist Rauch dabei?
Es ist kein Rauch dabei, aber der Eindruck entsteht halt auch durch das Röstmalz. Weil es natürlich stark geröstet ist und dann kommen so diese leicht brenzligen Geschmäcker mit rein. Es hat aber sicherlich auch was von Kaffee oder vielleicht sogar eher noch Espresso. Ja, als schon sehr stark.
Ja, ja, Kaffee.
Und dann liegt auch die Bitterschokolade in der Nähe.
Mhm. Ja.
Ja, und das ist jetzt eben, ich habe es deshalb mitgebracht, weil man kennt ja dieses riesengroße G aus Irland, was in fast allen Irish Pubs ausgeschenkt wird, was auch ein Stout ist, aber was halt dann doch auf ganz industrialisierte Weise gemacht wird.
Mhm.
Also fast schon als Massenbier, nein, nicht fast, es wird als Massenbier produziert, es ist angepasst, es ist dann eher ein bisschen wässrig im Körper. Es ist nicht so wunderbar ausgewogen und austariert wie dieses handwerkliche Bier hier. Das kommt aus einer ganz kleinen Brauerei, nicht aus Irland, aus den Niederlanden kommt das. Und ja, das wird auf einer ganz kleinen Anlage gebraut, wo der ganze Brauprozess von Hand geführt wird. Und da kommen auch diese wunderschönen Aromen her.
Und was macht das so dunkel?
Das Dunkle ist das Röstmalz. Das war ursprünglich Gerste, die dann gemälzt wird und die dann später nochmal in eine riesengroße Trommel kommt. Kann man sich vorstellen, wie die Trommel in der Waschmaschine und wird dann bei Temperaturen bis zu 240 Grad durchgemischt, sodass die Gerstenkörner richtig schwarz werden. Aber jetzt darf man nicht denken, man nimmt hier 100% von diesem Röstmalz. Das geht gar nicht. Das ist eine Schüttung von 5, 6, 7, 8, 9, maximal 10%. Der Rest sind dann andere helle Malze. Also aber das ist so intensiv, dieses Malz, dass es einen sonst erschlagen würde. Wenn man
also es wird richtig erhitzt, geröstet, kann man sich
das
vorstellen.
Das wird bis zu 240 Grad. Das ist, also dieses Malzkorn hat dann auch keine verwertbaren Teile mehr für den Brauprozess. Also hier ist dann keine Stärke, kein Zucker mehr drin, der hinterher irgendwie zu Alkohol verwandelt werden kann. Hier geht es wirklich nur um die Farbe und diesen Röstgeschmack.
Mhm. Und diesen, was ich am Anfang gesagt habe, Rauch. Das ist ein bisschen...
Ja.
Aber ich finde, der riecht ganz anders, als er schmeckt. Findet ihr das auch?
Ja, finde ich auch.
Er riecht viel süßer.
Genau.
Ja.
So wie, als würde man so ein...
Kinderbier.
Genau. Und wenn man das dann schmeckt. Er hat es aber auch ein bisschen bitter, richtig?
Ja, natürlich. Da ist auch eine ganze Menge Hopfen drin. Da darf man sich mal nicht vertun. Und es ist halt das Schöne, es ist abgerundet. Also ja. Ich denke, hier ist die Süße und die Bittere hält sich hier in einer wunderschönen Balance. Und das ist halt das, was man irgendwie so toll genießen kann. Die Bittere kommt dann eher am Ende, wenn man es runterschluckt.
Richtig.
Und da kommt bei mir schon wieder der Spaß auf den nächsten Schluck.
Es ist ja irgendwie auch schwierig vorstellbar, dass das nicht mit, also dass diese Biere nicht aromatisiert sind. Also vorhin schon dieses Bier, was diesen Kirschgeschmack hatte, hatten Sie ja gesagt, oder hattest du ja gesagt, da werden wirklich Kirschen reingegeben in den Prozess. Und also hier ist auch nichts aromatisiert, obwohl das wirklich schmeckt wie Bitterschokolade.
Ja, das ist eben die Kunst, in dem Fall auch des Mälzers, der Getreideaufbereitung, aber natürlich dann auch des Brauers, das Bier so zu brauen und so zu führen, dass diese Aromen halt wirklich rausgelöst werden und im Bier hinterher wieder mit drin sind. Und das ist eben die Kunst des handwerklichen Brauens. Mhm. Eben im ganz großen Unterschied zu den großen Brauereien, die für mich immer so wie Atomkraftwerke wirken. Klinisch rein, sauber, Riesenwände mit Monitoren und dann sitzt einer und schiebt vielleicht mal einen Regel runter.
Wie findet man denn diese kleinen Brauereien, wenn man jetzt, also gibt es sie auch noch hier in Deutschland viele? Also muss man einfach mal ein bisschen neugierig durch seine Stadt gehen und dann findet man die? Oder wie gehst du da vor?
Tja, also ich suche sie ehrlich gesagt eher im Ausland. Ich bin in Deutschland schon so oft enttäuscht worden. Wobei in Deutschland langsam auch wieder eine Szene wächst. Also man findet sie nicht mehr, wie du eben sagtest, man findet sie jetzt wieder.
Mhm.
Also diese ganz kleinen Brauereien haben in Deutschland schon lange, lange keine Chance mehr gehabt, weil sie eben von den Großen ja einfach dominiert werden. Und dieser enorme Preiskampf, der in Deutschland herrscht, macht den Wettbewerb natürlich auch unglaublich schwer. Wenn man sehen kann, dass man heute einen Kasten für, ich weiß nicht, was kosten die, 10, 12 Euro, das sind dann 50, 60 Cent für einen halben Liter Bier. Das Bier kostet hier schon ein 3 bis 4 bis 5 bis 6-faches.
Mhm.
Und wenn wir gerade eben von Massenkonsum hören, dann wird es natürlich am Ende des Tages relativ teuer.
Aber Axel, wenn man jetzt an die zwei Biersorten denkt, die wir jetzt getrunken haben, wo findet man die? Wo kauft man die?
Tja, also wenn man sie nicht vor Ort kauft, dann im Internet.
Es gibt
wunderschöne Shops, die auch da teilweise beratend tätig sind durch sehr interessante Texte. Oder man schreibt halt seinen Biersommelier an.
Dich?
Ja, www.biersommelier.info. Und schon wird einem geholfen. Nein, das ist wirklich so. Dafür gibt es ja den Biersommelier. Auch um da beratend tätig zu sein, den Leuten zu sagen,
aber wo man sowas findet. Jetzt würde mich wirklich interessieren, was kostet so eine kleine Flasche? Was ist das? 0,3, ne?
0,3.
Dieses dunkle Bier, was wir jetzt trinken, wie viel kostet so eine Flasche?
Ich glaube, die lag jetzt um die 2 Euro.
Ja. Oh Gott, jetzt habe ich das. Das geht doch. Also
ja,
ich habe erwartet sowas wie
8 Euro oder so.
Na, das gibt's auf jeden Fall auch, aber ich denke hier für so eine Einsteigerrunde, und wenn ich höre, was wir hier schon für Düfte gefunden haben, ist das perfekt.
Sehr schön.
Nochmal zu dir, Susanne, die Brauereien in Deutschland, die sind halt riesengroß und die bestimmen den Markt und das Marketing, und es wachsen jetzt langsam in einigen Städten wieder kleine, interessante, handwerkliche Brauereien. Sowas findet man dann auch im Internet.
So eine alternative Bierszene, ne?
Ja, so eine Craft-Bier-Szene, also Craft nicht von Kraft, sondern von handwerklich, auf jeden Fall.
Und du sagtest, du gehst vor allem ins Ausland, um diese kleinen Brauereien zu suchen. Wo ist dann da, wo tut sich denn da am meisten? In Großbritannien, Irland oder?
Gut, ich denke, die Bierländer zurzeit sind die USA und Italien. Das muss man ganz klar erstaunte Gesichter. Italien, eine unglaubliche Craft-Bier-Szene in Italien.
Warum?
Das ist wirklich genial.
Wahnsinn.
Warum? Ich weiß nicht. Sind es vielleicht Rebellen, die keine Lust mehr auf den Wein haben? Oft sind es junge Leute, die sogar aus den Winzerfamilien stammen. Die sitzen halt in einem wunderschönen Land und überlegen sich mal, was anderes zu machen. Die sind hochkreativ. Da kommen unglaublich Biere her. Die sind dann auch schon relativ komplex und schwierig. Aber es ist ein Riesentrend in Italien. Und in den USA sowieso als Gegentrend gegen halt die großen drei Massen.
Über den USA da habe ich einige Fragen, weil es auch Kommentare gab von Kollegen. Mhm. Wir sprechen gleich drüber. Lass uns noch einen Song hören. Und da habe ich jetzt Blues Brothers, Gimme Some Lovin'. Ich schätze, wieder ein Jugendsong von
Absolut.
Dir. Dann hören wir rein. Das geht alles im Zeichen des Biers heute Abend. Wir haben einen Biersommelier aus Frechen in der Nähe von Köln. Das ist der Axel Rosenbaum und seine Frau Marita, die hier wunderbar Bier verteilt, den Brotkorb weiterreicht. Wir haben noch kleine Schalen, wenn man das nicht austrinken möchte. Ich habe es bisher geschafft, weil es einfach, muss ich ehrlich zugeben, total lecker ist, das, was wir serviert bekommen. Axel, wie viele Sorten hast du denn insgesamt heute mit?
Ich habe insgesamt 5 Sorten dabei. Es steht jetzt die 3. an und jetzt kommen wir auch schon in eine Region, wo der Alkohol angesagt werden muss, weil jetzt sind wir bei 8,4%.
Stark.
Sollten alle Fahrradfahrer dann aufpassen.
Schieben.
Genau. Und das ist eine etwas größere Flasche, sieht auch aus wie eine Sektflasche, würde ich sagen.
Ja, das sind eigentlich alles Champagnerflaschen, die da im Einsatz sind. Sind ja auch mit Naturkorken versehen. Wir haben es jetzt hier mit einem Abteibier zu tun, aber einem ganz besonderen, weil das ist ein Drichane-Bier. Also das heißt ein Bier mit 3 verschiedenen Getreiden. Hier ist Gerste mit drin, hier ist Weizen mit drin und hier ist Hafer mit drin. Jeweils sowohl in gerösteter Form als auch aus Rohfrucht.
Oh.
Wir haben hier also einen hochinteressanten Malzkörper, der uns gleich stimulieren wird.
Ja. Wo kommt das Bier her?
Auch das Bier kommt jetzt wieder aus Belgien. Einfach weil es hier vor der Tür ist, weil ich es halt hier sehr gut einkaufen kann. Und weil ich doch hoffe, dass der ein oder andere Hörer vielleicht den Weg mal nach Belgien findet. Ist ja doch nicht so weit, je nachdem, wo man in Deutschland wohnt.
Ist ja doch nicht so weit, aber trotzdem kenne ich doch einige, die so sagen, nee, das deutsche Bier ist doch das Beste,
ja.
Oder?
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Aus Belgien behaupten, dass die Bewohner eines jeden Landes
dasselbe sagen?
Na, das würde ich nicht sagen. Ich denke, in Deutschland ist dieser Spruch sehr verwurzelt, weil es ja hier dieses große deutsche Reinheitsgebot gibt.
Was bedeutet das denn eigentlich, dieses große deutsche Reinheitsgebot?
Das bedeutet, dass wir in Deutschland einen sehr langweiligen Markt am Ende dieses Reinheitsgebotes haben. Nein, Entschuldigung. Das bedeutet, dass ins Bier nichts anderes rein darf als Hopfen, Wasser und Gerste. Gerstenmalz.
Also keine Kirschen.
Genau. Keine Kirschen, Volltreffer, richtig. Keine Kirschen und auch keine Rohfrucht, wie wir sie hier mit drin haben. Also in dem Fall kein vermälztes Getreide.
Wenn das jetzt ein deutscher Brauer trotzdem machen würde, dürfte der das unter dem Namen hier in Deutschland Bier verkaufen?
Nein.
Nein, er würde das dann wie nennen?
Biermischgetränk.
Biermischgetränk.
Und steht dann im Supermarkt wahrscheinlich.
Bei den Mädchenbieren.
Genau.
Genau.
Das heißt, das ist sozusagen gesetzlich vorgegeben, Bier ist, darf nur, was du gerade gesagt hast, Hopfen.
Das Reinheitsgebot von, oh Gott, jetzt gefriert es mir, von 1516. Das ist einfach unglaublich. Ende des Mittelalters, Beginn der Renaissance. Ist heute im deutschen Lebensmittelgesetz verankert. Es hat sicherlich auch irgendwo Sinn, natürlich, um das Lebensmittel sauber und rein zu halten. Doch wenn man sich in den anderen Ländern umguckt, da puncht auch keiner irgendwas ins Bier.
Aber das ist ja genau das Lustige eigentlich an diesem Reinheitsgebot, dass es immer den Anschein erweckt, als ob in allen anderen Ländern total rumgesaut würde.
Ja, genau. So versucht man sich den Markt natürlich abzuschotten, das ist ganz klar. Und das ist, glaube ich, in Deutschland auch gerade bei den Massenbieren dringend nötig, weil die schmecken ja so super spannend nicht. Ich habe die Tage noch im Fernsehen einen Biertest gesehen, da wurden die 5 meistverkauftesten Pilzbiere blind verkostet und kein einziger von den Testern hat sie alle zuordnen können. Mhm. Die meisten haben eh nur raten können. Und selbst die Fachleute stehen dann staunend vor so einer Runde und sagen, mein Gott, die schmecken doch alle nahezu gleich.
Ist das nur in Deutschland so oder gibt es auch andere Länder?
Nein, das ist auch in anderen Ländern natürlich so. Nur in Deutschland ist das allbeherrschend. In den USA haben wir es ja auch mit den 3 Großen. Nur da ist halt dieser Gegentrend seit Mitte der 70er Jahre so vibrierend, so lebend, dass da eine Bierszene entstanden ist, die man nur genial bezeichnen kann.
Würdest du denn sagen, die deutsche Bierszene ist so ein bisschen langweilig vielleicht dann?
Ja, doch. Also wirklich, es wird dringend Zeit, dass hier was passiert. Wie gesagt, die ersten Würzelchen sind ja zu sehen, aber diese unglaubliche Bierkultur, die Deutschland hat, die muss erstmal geknackt werden. Und ich habe auch so ein bisschen Angst, wie gesagt, ich sagte gerade Reinheitsgebot 1516, wenn man mal ein bisschen rechnet, das hat bald 500 Jahre Jubiläum und ich denke, mindestens bis dahin wird da ganz hart dran festgehalten, weil man sicherlich versucht, da einiges noch drüber abzuwickeln.
Glaubst du, das ist auch der Grund, warum man, was du gesagt hast, das wird von den Großen dominiert und dass man da gar keinen, sozusagen sich gar nicht originell entfalten kann, dass man sagt, hey, ich habe eine Brauerei, da wird das mit diesen Gewürzen oder mit diesen Früchten vermengt.
Ja, aber dann habe ich ja schon mal kein Bier, weil ich ja Gewürze noch zufüge. Und B, wie gesagt, es ist auch immer der Preis, der eine ganz große Rolle spielt. Weil wenn ich es handwerklich mache und wirklich teure Zutaten, ausgewählte Zutaten nehme, dann habe ich ja ganz andere Preise hinterher.
Aber warum funktioniert das dann in anderen Ländern, eben wie in Belgien, vielleicht auch in den Niederlanden?
In den Niederlanden funktioniert das super gut. Mhm. Ich glaube, die Bürger haben da sehr schnell erkannt, dass ihnen das Bier nicht mehr schmeckt. Vielleicht fehlt das in Deutschland noch. Vielleicht fehlt dem einen oder anderen auch einfach mal nur die Nase dafür oder der Geschmack dafür. Die meisten kennen es ja gar nicht. Ich gebe also auch Kurse an Volkshochschulen. Und was ich da für Gesichter sehe nach den ersten 2 Bieren, das ist unvorstellbar.
Das erste mit den Kirschen hätte ich ja auch nie als Bier, so kenne ich das gar nicht. Ne?
Ist das auch eine Mentalitätsfrage vielleicht so ein bisschen, dass man irgendwie denkt, die Deutschen und ihr Bier, das ist so eine, das gehört so zusammen, aber ist irgendwie, ist auch so vereint und geht nicht getrennt? Oder wie, also andere Länder, anderes Bier, andere Mentalität, kann man das so sagen?
Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Die deutsche Mentalität ist halt in der Hinsicht dann doch eher die gemütliche, die traditionelle. Aber es wird halt von den Konzernen bestimmt. Man muss sich da einfach mal locker machen.
Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass in Deutschland Bier auch so ein bisschen als was gesehen wird. Also das ist nicht das Genussmittel, das ich trinke, wenn ich mich mit Freunden irgendwo treffe, sondern das ist das, das knall ich mir rein, wenn ich die Birne voll haben will.
Die Leute sehen das Fußballstadion, die sehen im schlimmsten Fall noch randalierende Fußballfans oder sehen vielleicht ihren Göttergatten besoffen Freitagabend im Vorgarten liegen. Entschuldigung. Aber das ist das, was man bei Bier hört. Und das tut mir immer so weh, weil wir haben es hier wirklich mit außergewöhnlichen Getränken zu tun.
Und dürfen wieder riechen?
Ja, wir dürfen riechen und
das ist fruchtig.
Boah, das ist richtig so, wie ich mir
aber
in meinem
Hopfen. Es riecht nach Papaya.
Okay.
Super. Das hat noch keiner gesagt. Papaya. Mango ist schon gekommen, aber Papaya.
Fruchtig ist aber sehr gut.
Fruchtig,
also fruchtig sind eigentlich alle obergärigen Biere und das hier ist auch ein obergäriges
Bier. Okay, und jetzt sind wir wieder bei der Frage, was ist der Unterschied zwischen ober- und untergärig?
Ja, das ist eigentlich eine Frage, die ich in 2 Sachen beantworten muss. Obergärig heißt eigentlich, das heißt, dass die Hefe sich am Ende des Gärprozesses oben absetzt und bei der untergärigen Brauart sinkt die Hefe ab. Viel entscheidender ist aber eigentlich die Temperaturen, bei der diese Gärungen geführt werden. Weil beim obergärigen Brauen wird mit wesentlich wärmeren Temperaturen gearbeitet. Und da entstehen dann auch diese Ester, diese Fruchtsäuren, die du jetzt riechst. Ob das jetzt Banane ist beim Weizenbier oder hier Papaya, Mango. Das entsteht halt bei diesem obergärigen, wärmeren Vergären. Bei dem untergärigen, wie wir zum Beispiel einen Pilz produzieren, entstehen solche Duft- und Geschmacksstoffe nicht. Da haben wir einen ganz klaren, reinen Geschmack.
Das ist aber auch ein helles, würdest du sagen, das ist ein helles Bier? Ja,
das ist ein wunderschönes Goldgelb, würde ich sagen. Es ist nur leider filtriert, das gefällt mir gar nicht.
Was heißt das?
Das heißt, dass alle Trubstoffe aus dem Bier rausgefiltert worden sind. Aber dann natürlich immer nur nicht nur die Trubstoffe, sondern auch Aromen verschwinden. Tut mir das immer sehr, sehr leid.
Also so ein bisschen milchig wäre gut, wenn so ein bisschen
milchig,
wenn noch was drin rumschwimmt.
Ja, wir sagen dann trüb.
Ah, trüb. Ja. Milchig klingt so.
Aber wer ist es, wenn es trüb ist, nicht schon Weißbier dann?
Nein. Okay. Nein. Weißbier ist das Synonym für Weizenbier.
Okay.
Aha. Ich merke,
dass dieses Bier haben wir jetzt wieder sehr kalt. Das Glas ist sehr kalt, also fast schon wie bei so einem Sekt oder so.
Ja, das sollte man bei ca. 8 Grad trinken, dieses Bier.
Gibt es eigentlich eine einfache Möglichkeit, diese ganzen Biersorten irgendwie auseinanderzuhalten? Also helles Weizenbier, Alt, Kölsch, Pilz, Bockbier, helles, dunkles. Ich bin immer völlig verloren irgendwie.
Gott, und das sind doch nur die bekannten
deutschen Bierstile. Ja, genau, nur die.
Ja, ich sag mal, man muss es lernen.
Okay.
Aber am besten eine Flasche von jedem Bierstil und viele Freunde einladen.
Genau.
Dann wird man A nicht betrunken und hat B ein Riesenerlebnis und kann sich durch die ganzen Bierstile durchtrinken.
Und ihn einladen.
Ja, ich denke,
und einen Kenner.
Ja, ein Kenner sollte schon dabei sein, um das dann auch entsprechend zu beschreiben, auch wo der Bierstil herkommt. Also das hier zum Beispiel, Abteibier, habe ich gesagt, das ist eine Brauerei, die jetzt schon in der 6. Generation geführt wird in Ostflandern. Das Rezept ist, jetzt kommt wieder so ein angeblich Rezept aus dem 17. Jahrhundert aus irgendeinem Kloster. Okay, wer es glaubt, wird selig. Damals hat man sicherlich kein blondes Bier anfertigen können und schon gar nicht filtriert. Aber ich denke, der Geschmack soll ein bisschen dran erinnern. Und auch die drei verschiedenen Getreide, die hier drin sind. Man hatte früher bestimmt nicht lupenrein ein Getreide angepflanzt und da dann Bier draus gemacht. Mensch, was da war, das hat man genommen. Mhm. Und da soll das hier ein bisschen dran erinnern.
Und das war jetzt Hafer?
Hafer war es, Weizen und Gerste. Also Gerste ist ja das Getreide, was meistens fürs Bier eingesetzt wird. Weizen kennen wir in Deutschland ja auch noch, weil es halt zumindest 50%ig im Weizenbier enthalten ist. Ja, und dann gibt es immer noch Getreide möglich zum Verbrauen wie Emmer, Dinkel, Hafer, aber meistens nur in relativ kleinen Einheiten.
Das ist schon lecker und nicht so bitter wie das vorige Bier.
Also das ist wahnsinnig fruchtig.
Mhm. Aber trotzdem schmeckt man den Weizen sehr stark. Schmeckt der Weizen stärker als irgendwie andere Getreide?
Ich bin begeistert, Susanne. Ist gar nicht Wahnsinn. Wahnsinn. Nein, eben im Prinzip überhaupt nicht. Aber das Bier ist so wunderschön ausgelegt, dass dieses fruchtig-frische Weizengeschmack wunderschön herüberkommt. Und man hat aber auch, das ist das, was ich erkenne, den Hafer sehr gut mit drin. Also das ist eher das, was das dann so ein bisschen cremig macht, was es auch sehr mild macht. Und das ist eine wunderschöne Kombination. Hier auch wieder. Das gilt eigentlich für jedes Bier. Es muss irgendwo rund sein. Es muss harmonisch ausgewogen sein. Oder wir haben irgendein spieliges Extrembier. Dann muss das vielleicht mal nicht so sein. Aber dass wir das Bier genießen sollten.
Jetzt muss ich, also ich habe ja, als ich wusste, dass Axel in meine Sendung kommt, dann habe ich gesagt, hör mal, ich mache das total gerne. Ich habe keine Ahnung von Bier. Mhm. Ich trinke das auch sozusagen, gern würde ich das, also auf jeden Fall nicht bewusst, ja, dazu, ich trinke einfach Bier nicht bewusst. Hier in Köln trinkt man Kölsch, was ich am Anfang überhaupt nicht gemocht habe. Ich trinke es dann irgendwie, weil es dann in wenigen Mengen verabreicht wird. Das ist süffig, wie mein Freund es ausdrücken würde, süffig, so lasch und das trinkt sich gut, das rutscht so runter. Aber am liebsten, und jetzt kriege ich möglicherweise auf den Deckel von dir, trinke ich eigentlich Kristallweizen.
Mhm. Ja, auf den Deckel bekommst du es natürlich nicht.
Das wobei ist nur eine Empfehlung.
Ich würde dir dringend empfehlen, auch mal ein trübes Weizen, also ein Hefeweizen zu probieren, weil halt die Geschmacksvielfalt da oft noch viel intensiver
ist. Jetzt kommen wir zurück zu der Tatsache, dass ich gar keine Ahnung habe von mir. Was ist denn ein Kristallweizen? Warum ist das so? Also ich mochte das immer, weil es eben Frucht, also so für, aus meiner Sicht so ein bisschen zitronig und sehr klar.
Oh, gut, dann ist es noch einfacher für dich, auf Hefeweizen umzusteigen. Kristallweizen heißt halt nur, dass es filtriert ist. Es ist ein blankes Bier, es ist ein klares Bier.
Das, du kannst du eigentlich
durchgucken.
Sagst.
Mm. Und das Hefeweizen hat halt noch gewisse Trubstoffe, ob das jetzt Eiweißstoffe sind oder was auch immer in dem Bier rumschwirrt. Hefebestandteile sind es auch noch und es sind eben keine Aromastoffe mit hinausfiltriert worden. Das ist das Entscheidende.
Okay, also das möglichst weniger. Ja, Susanne, haben wir überhaupt irgendwelche Reaktionen auf Facebook?
Ja, wir haben einige. Deswegen habe ich auch gerade so ein bisschen den Finger gehoben. Jetzt kommen einfach zwei Fragen, die stelle ich dir einfach mal, ohne dass die in den Zusammenhang irgendwie vielleicht passen. Axel Olaf Kern fragt, welchen Effekt kann man Reis zuschreiben, wenn dieser zum Brauen verwendet wird? Vermutlich demselben, den man die anderen Getreide auch zuschreibt, oder? Gibt es da was Spezielles, warum man Reis?
Ja, natürlich. Fände? Klar, wenn man kein Geld ausgeben will, um Bier zu brauen, dann nimmt man Ersatzstoffe wie Mais, Reis und ähnliches. Also man kann da sehr preiswert Stärke mit einbringen.
Mhm.
Aus der Stärke wird ja dann, wenn wir die Hefe nehmen, der Alkohol. Und können so ein wunderschönes, flaches, langweiliges, monotones Bier brauen.
Wenn man jetzt, also ich kenne das nur bei chinesischen Bieren, also die werden ja, glaube ich, öfter aus Reis gebraut. Ist das so? Wenn man im Asialaden sich so ein Bier
Asahi
mitnimmt?
Nee, ich glaube, Asahi macht anständiges Bier, oder?
Ja, ich denke schon.
Nennst du das dann überhaupt Bier?
Ja, ja, das nenne ich Bier. Ich denke aber, dass die auch der Biername, der gerade gefallen ist, das sind heute reine Gerstenbiere. Das können die sich gar nicht mehr leisten, dass da Reis mit dazukommt. Das sind dann eher Brauereien in den USA, teilweise auch Massenbrauereien in Belgien, die halt angeblich Mais, Reis und Ähnliches mit einsetzen. Da wirbt natürlich keine Brauerei für. Das ist ganz klar, das ist ja keine gute Werbung.
Darf ich noch eine ganz kurze?
Ja, wenn du das vor den Nachrichten schaffst.
Ich beeile mich. Die möchte ich auch noch loswerden. Kenil Kirchab, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Ich habe gelesen, dass die Maximalwerte für den Einsatz von Pestiziden in den letzten Jahren 5000-fach erhöht wurden. Aha. Kannst du dazu was sagen?
Wobei, bei was denn?
Beim wachsenden Hopfen.
Ja, da gibt es sehr viele Gerüchte. Ich kann nur sagen, ich bin kein Hopfenexperte, was das Anbauen betrifft, aber die Werte sind alle noch in Ordnung. So man lesen kann, es gab einige Ausreißer und die sind aus dem Markt genommen.
So, Axel, vor den Nachrichten, wir trinken das schön aus, das klare, gelbe, fruchtige Bier und hören noch ein Lied. Da hast du Somebody to Love von Queen gewünscht. Und nach den Nachrichten sind wir zurück und probieren natürlich die anderen zwei Sorten, die wir hier haben. Es geht um Bier und wir haben einen Biersommelier, den Axel Rosenbaum, seine Frau Marita hier im Studio. Wir trinken Bier, wir probieren vor allem verschiedene Biersorten. Anna Kohn aus der Planungsredaktion ist auch dabei, Susanne Sitzler aus der Online-Redaktion und mit Franziska Zecher von den Nachrichten komme ich zu unserem heute kurzen Nachrichtentalk oder News-Talk. Franziska, du hast da Meldungen dabei, die es nicht in die Nachrichten geschafft haben.
Genau, also die haben es aus ganz gutem Grund nicht in die Nachrichten geschafft. Wir haben es heute mal ein bisschen anders gemacht. Und zwar habe ich heute die Tagschicht zusammen mit einem Kollegen gemacht, der die Nachrichten geschrieben hat. Und der hat sich etwas absurde Agenturen rausgezogen und die kommentiert und die Kommentare drunter geschrieben. Und das wollte ich jetzt mal vortragen, was er da so Nettes rausgezogen hat. Einmal haben wir eine Agenturmeldung, da wird der CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt zitiert. Wenn ich mal kurz das Zitat vorlesen darf. Wenn eine Regierung es nicht schafft, dass ihre Entscheidungen Mehrheiten bekommen, ist sie keine Regierung mehr. Und mein Kollege Dominik Schotten hat dazu geschrieben, manchmal würde man gerne entlarvende Zitate senden, einfach so geht aber nicht. Das ist ganz klar, sowas müssen wir einbetten, aber wie gesagt, Herr Dobrindt hat es heute nicht bei uns reingeschafft. Eine andere Meldung, die uns auch ein bisschen überrascht hat, oder nicht überrascht hat, aber wo wir dachten, es ist interessant, wie unterschiedlich man manchmal auf Dinge guckt, war die Meldung, dass das Internationale Katholische Hilfswerk Kirche in Not 50 Millionen Stück Kinderbibeln verteilt hat. Und da fanden wir schon ganz interessant, weil es wird ja auch sehr viel über diese Koranverteilung derzeit in Deutschland diskutiert, ja, dass man an solche Sachen doch so unterschiedlich herangeht.
50 Millionen?
Weltweit.
Okay. Und ihr habt das nicht gemacht, weil ihr...
Genau, nein, weil das einfach auch kein nachrichtliches Thema in dem Sinne ist. Aber einfach so mal zu sehen, was auch über die Agenturen kommt. Gut, und dann fiel uns noch eine Meldung in die Hände, die natürlich wunderbar zu unserer Redaktionskonferenz heute Abend passt. Und zwar eine Bande von Bierfassdieben ist von der Polizei auf frischer Tat ertappt worden. Und die haben offenbar mehrere Monate lang in mehreren deutschen Bundesländern Bierfässer aus Brauereien geklaut. Interessant war der Satz, am Schluss am stärksten betroffen waren mit 5 Diebstählen Brauereien in Bayern. Und da mein Kollege und ich, wir beide aus Bayern kommen, waren wir natürlich felsenfest davon überzeugt, dass es daran liegt, dass es in Bayern das beste Bier gibt.
So, das Beste und die meisten Brauereien vielleicht. Gibt es da eine Statistik, Axel, dass es so ist?
Absolut, die meisten Brauereien gibt es in Bayern und dann werden wir gleich auch mit einem bayerischen Bier fortfahren.
Sehr gut, super. Der Lokalpatriotismus.
An dieser Stelle würde ich sagen, spielen wir noch einen Song. Ich habe hier Sweet Hitchhiker von Creedence Clearwater Revival und du hast jetzt so gezuckt, ja. Weil es ein gutes Lied ist.
Sehr gut, ja. Wunderschöne Band aus Kalifornien.
So, bevor wir hier weitere Biersorten probieren, Susanne, lösen wir doch gleich sofort unser Radiorätsel Aerobic auf.
Ja, gleich sofort. Hören wir noch mal rein oder nicht?
Doch klar.
Wir hören es nochmal.
Aber erklärst du erstmal, wonach gesucht wird?
Ja, wir haben heute einen Fußballsong gesucht und in unserem Aerobic hören wir drei bekannte Lieder. In jedem fehlt ein Wort und die fehlenden Worte geben den Titel eines bekannten Songs. So, ich glaube, die ersten beiden haben einige erkannt. Ich frage mal hier in die Runde. Wir haben ja drei Lieder gehört, genau. Das erste war?
Gimme.
Das zweite?
Hope.
Und das dritte?
Ich kenne nur Gimme Hope, Joanna, aber das glaube ich.
Jetzt wird es ein bisschen happig vielleicht. Also wir suchen hier einen Fußballsong. Und das letzte Stück, was wir gehört haben, da heißt der Refrain, Joachim muss härter werden. Und wenn man jetzt die drei...
Gimme Hope Joachim.
Richtig. Gimme Hope Joachim. haben auch viele rausgefunden und gewonnen hat. Den Gewinner haben wir vorhin schon gezogen. Jens Wajen aus Oberramstadt. Herzlichen Glückwunsch. Jens bekommt entweder unser Die Radio Wissen T-Shirt oder wir verlosen heute und morgen auch Eintrittskarten für eine Konferenz, die hier in Köln stattfindet im Rahmen der CO-Pop. Die heißt CNB. Das ist eine Konferenz für Kreative und Musiker und die können sich da vernetzen und der Gewinner kann auswählen, welchen Preis er haben möchte.
Alles klar. So, Marita hat schon wieder Bier ausgeschenkt
und Wasser.
Und jetzt erklärt eine von euch bitte, was das ist für eine Sorte.
Ja, was soll das sein? Ich habe gesagt, was das Bayerisches ist. Kann es vielleicht einer erriechen?
Wow. Ein Weißbier.
Ein Weißbier ist es. Ja. Aber das ist kein besonderes Weizenbier.
Aber auch total, auch wieder fruchtig. Oder
ist
bin
das
ich
fruchtig?
Da?
Ja.
Das riecht nach Milch.
Okay.
Was?
Hey.
Milch?
Ja, aber das ist halt...
Ja, also ein Fruchtbouquet ist auf jeden Fall dabei. Mhm. Banane, Apfel, Aprikose.
Bananen. Bananenshake.
Also wir haben es hier mit einem Weizen-Doppelbock mit 8,2% Alkohol zu tun.
Schon Prost! Wieder.
Das heißt, wir haben einen ganz kräftigen Malzkörper noch drunter sitzen. Mhm. Aber da ist noch eine andere Besonderheit drin. Vielleicht kann das ja einer erschmecken.
Was hat es eigentlich mit diesem Doppelbock auf sich? Das ist ja immer dieses klassische, ich glaube im März oder sowas, wenn sie dann alle da auf dem Nockerberg sitzen.
Dann gibt es die besonders starken
Genau.
Biere, genau. Das ist es. Die Stammwürze, also die aus dem Malz gelösten Teile, bestimmen in Deutschland halt, was es ist. Ein Leichtbier, ein Vollbier, ein Bockbier oder halt dann hinterher auch ein Doppelbockbier. Und das ist halt die stärkste Stufe.
Da ist noch irgendwas dabei.
Auf jeden Fall.
Ja, was
das
ist
das? Das war lecker.
Es ist süß. Es ist ein bisschen süß im Geschmack, finde ich.
Und hinterher?
Es hat so ein bisschen was von Latschenkiefer.
Bitter?
Ja.
Bisschen bitter da hinten? Mhm. Latschenkiefer?
Ja. Irgend sowas. Die Damen erleben heute zum ersten Mal einen Saphir-Hopfen. Einen wunderschönen Hopfen. Er kommt aus der Hallertau. Mhm. Ein sicherlich Edelhopfen, ein Spezialhopfen. Und mit dem ist dieses Bier hier großzügig versorgt worden.
Und was ist dieser Charakteristika für diesen Hopfen?
Ja, diese wunderschönen, grasig-zitrusartigen Aromen, die wir hier wahrnehmen. Deshalb war auch ein bisschen die Frucht eben schon sehr gut. Und das andere ist für mich so ein bisschen grün. Das ist dann für mich halt Gras.
Also ich würde sagen, das schmeckt nach Wald.
Ja, ja, die Latschenkiefer geht ja auch in die Richtung. Also auf jeden Fall was, genau.
Das hat, ich glaube, das ist das Bier mit dem meisten, finde ich, Geschmack. Irgendwie von, also jetzt abgesehen von der Kirsche, die ja sehr, sehr fruchtig war.
Ja.
Aber
am unterschiedlichsten auch, ne? So vorne im Mund anders als hinten.
Und sowas kommt aus dem wunderschönen Kelheim in Niederbayern. Also die Worte gegen die deutschen Brauer waren eben schon ziemlich heftig. Hiermit können wir es auf jeden Fall
müssen
wieder gut machen.
Eine Lanze brechen
für eine wirklich tolle deutsche Brauerei, die dieses Bier in ihrem Angebot hat, aber leider nicht flächendeckend.
Leider.
Lass uns ein bisschen über Biertrends sprechen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir kommen auf den USA zurück. Ein Kollege hat mir heute im Nebenbei so erzählt, dass amerikanisches Bier total im Kommen ist. Mhm. Ist das so?
Das ist sicherlich das Craft-Bier, was der Kollege meint. Das ist eben dieses handwerklich hergestellte Bier. In den USA gibt es mittlerweile fast 1.900 Craft-Beer-Breweries. Das sind also Brauereien, die relativ kleine Einheiten, relativ handwerklich herstellen. Die verrücktesten Stile, die tollsten Trends, aber auch traditionelle Biere. Da ist wirklich, der Markt boomt. Und der Craft-Beer-Anteil in den USA liegt zurzeit, wenn man das Volumen in den USA sieht, bei 5,7%. Wenn man es aber auch schon auf die Geldmenge sieht, sind sie bei knapp 10% des US-Biermarktes. Und das ist ja schon eine tolle Nummer.
Ich habe heute auf deiner Internetseite auch gelesen, dass die auch die bittersten Biere machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall ein gutes Stück bitterer als in Deutschland.
Ja, also die viele, viele Hopheads, zu denen ich mich auch zähle, das sind die Liebhaber des Hopfens. Die lieben es ja möglichst bitter, nicht extrem bitter, aber doch schon schön, so wie hier auch. Das tut gut. Das
also
ist was
das
ganz
Bittere
anderes.
Kommt auf jeden Fall vom Hopfen.
Das Bittere kommt fast immer vom Hopfen. Es kann auch vom Malz kommen, aber in dem Fall hier vom Hopfen.
Ich hatte so ein Erlebnis. Ich habe einmal wirklich, das war in Leipzig, bin ich vorbeigekommen. Da wuchs einfach Hopfen irgendwie an so einem Zaun. Und ich habe das so mit den Fingern zerdrückt. Und ich war mir sicher, da Knoblauch riechen zu können.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das euch auch mal passiert ist, aber ich war mir sicher, das war sowas. Das war auf jeden Fall ein Knoblauchgeruch. Mein Freund, weiß ich nicht, ob er das riechen konnte. Auf jeden Fall was sehr Würziges.
Mhm. Also Hopfen ist auf jeden Fall eine sehr würzige Pflanze. Wobei, was wir beim Bierbrauen von dem Hopfen brauchen, ist eigentlich nur das gelbe Puder. Wenn man die Hopfendolde so aufzieht, haben wir in der Mitte unten oberhalb des Stängels gelbes Puder, das sogenannte Lupulin. Das enthält diese Bitterstoffe, die wir für das Bittere im Bier benötigen, aber halt auch die Hopfenharze und die Hopfenöle.
Würdest du sagen, dass die Deutschen das Bittere nicht mögen? Oder sind wir einfach nicht dran?
Ich würde sagen, ja. Also die Masse zumindest nicht. Die ist ja auch vom Biermarkt da schon stark beeinflusst. Wobei man ganz klar sagen muss, Bittere muss man sich lehren, muss man sich beibringen, weil der Mensch wohl von seinem Urinstinkt ja was gegen bitter hat, weil vor tausenden von Jahren die bitteren Pflanzen, die bitteren Beeren haben ja immer gesagt, Alarm, vielleicht giftig. Das hängt sicherlich in uns Menschen mit drin. Nur wir wissen es ja heute bei den Lebensmitteln, dass es eben nicht so ist, dass bitter eben auch gesund ist. Und wenn man sich das so ein bisschen versucht mal anzutrainieren, ich beobachte das sehr gut bei meiner Frau, die mittlerweile auch solche Biere schon mag, man kann das.
Genau. Hast du das einfach geübt oder einfach dich an den Geschmack gewöhnt?
Ja, gewöhnt will ich gar nicht sagen. Dafür probieren wir ja auch viel zu viele, immer verschiedene. Mhm. Aber wie gesagt, wie er schon sagt, man kann sich dran gewöhnen und man findet auch Gefallen dran. Man findet verschiedene Richtungen, wo man hingehen kann oder zum Essen halt oder zum Käse halt oder zu irgendeinem Essen. Wenn wir irgendwo sind, dann gibt es das Bier oder das Bier. Das ist halt eine Sache des Probierens halt immer aus.
Das war ein wunderschönes Stichwort.
Ach, Käse.
Das Wort Käse.
Käse,
ich habe zu diesem Bier einen herrlichen Blauschimmelkäse mitgebracht. Einen relativ cremigen Blauschimmelkäse, den wir jetzt einfach mal zusammen mit diesem Bier probieren wollen. Mhm. Das Bier haben wir schon probiert. Jetzt sollten wir erstmal so ein Eckchen von dem Käse probieren.
Ich nehme noch einen Schluck.
Dann nehmen wir uns ein Stückchen Käse in den Mund, kauen das so ein bisschen an und trinken da einen Schluck von dem Bier drauf.
Danke.
Was passt denn alles zu Bier? Also ich meine, das Klassische ist ja irgendwie immer diese Bratwurst, aber davon gehen wir jetzt halt mal ein bisschen weg. Das, also wir sehen hier Käse, auch sowas wie Schokolade oder...
Schokolade zu bestimmten Bieren passt auch sehr gut. Schokolade zu einem dunklen Bock passt sicherlich unter Umständen auch sehr gut eine dunkle Schokolade. Sollte man auf jeden Fall mal versuchen. Ah, nein, aber auch alle anderen Speisen. Bier ist der absolut idealste Speisenbegleiter.
Warum?
Warum? Weil Bier eine riesengroße Brandbreite hat. Breite hat ein schwieriges Wort nach so vielen Schlückchen. Das liegt entweder am Alkoholgehalt auf der einen Seite, aber dann auch an den ganzen Zutaten. Wir können ja mit den ganzen Malzen spielen. Helles Malz, dunkles Malz, die ganzen verschiedenen Hopfen. Wir können uns also wunderschön auf die Speise einschießen. Und es hat natürlich den großen Vorteil, es hat Kohlensäure. Das heißt, wenn wir gerade was gegessen haben und trinken dann einen Schluck Bier, die Kohlensäure räumt den Mundraum frei. Wir haben also dann wieder alles quasi auf neutral gestellt und können uns schon wieder auf den nächsten Bissen freuen.
Jetzt sehe ich, dass Anna ein Stück Käse in den Mund genommen hat und auch gefragt. Da hat man im Hintergrund gehört, ob sie das mit dem Bier trinken soll.
Ja, also erstmal den Käse solo probieren am besten, nachdem man das Bier solo probiert hat. Und dann den Käse, wie gesagt, leicht ankauen und dann den Schluck Bier drauf trinken, dass sich das im Mund vermählt. Und da muss man mal gucken, ob da Aromen entstehen,
Erdbeeren,
die vorher nicht drin waren.
Ja. Finde ich schön.
Fruchtig ist es auf jeden Fall.
Gut. Also es passt auf jeden Fall sehr gut zusammen.
Ja. Also das, wenn man ein bisschen Glück hat und Bier und Käse wirklich perfekt zueinander passen, entstehen wirklich ganz neue Aromen. Das ist eine Geschmacksexplosion im Rachenraum.
So, also erstmal Käse und jetzt nachher einen Schluck Bier, ja?
Mhm. Ja, und dann beides aber auch zusammen, ne?
Ah, beides zusammen?
Beides zusammen.
Ich war so konzentriert auf mein Käseschneiden, dass ich kurz nicht zugehört habe.
Eigentlich toll, weil auf die Idee kommen, wäre ich jetzt von selbst nicht gekommen. Also zu so einem Käse, also kennt man ja immer noch Wein, Wein, Weißwein, Weißwein. Und das passt ja sicherlich auch sehr gut. Aber so mit diesem Bier, also auf die Idee wäre ich nie gekommen, das jemanden auch mal anzubieten. Ne?
Ja.
Das ist Wahnsinn. Toll. Das wir machen das auch zu Hause, wenn wir Gäste haben oder wenn ihr halt Käse und Bier anbietet. Dann gehe ich verschiedene Käsesorten kaufen, abgestimmt natürlich mit ihm auf die Biere. Und das ist immer eine wunderschöne Kombination.
Das ist echt der Hammer. Und der Käse ist sehr würzig.
Und was kann man da sagen? Also eher würzigen Käse oder zu einem hellen eher würzigen und zum Weißbier irgendwas anderes? Oder kann man das
so pauschal kann man das gar nicht sagen. Man muss es wirklich genau auf das jeweilige Bier abstimmen. Man kann es grob zum Bierstil zuordnen, aber man muss es halt einfach probieren. Ausprobieren. Und das ist ja auch das Schöne. Einfach mal 3-4 Käse kaufen. Und dann so 2, 3, 4 Bieren probieren. Hat man ja schon viele Möglichkeiten. Nämlich 16, wenn man jeweils 4 kauft. Und das ist ein Riesenerlebnis.
Susanne, du hast gerade Erdbeer gesagt, ne?
Mhm. Mhm. Findest du das auch?
Es ist, geht auf jeden Fall in Richtung Frucht. Also merkwürdig. Mhm. Ein Stück Käse drauf Bier und du hast Erdbeeren.
Mhm. Und vor allem, nachdem es ja doch eher jetzt nicht so fruchtig war, sondern also schon irgendwie fruchtig, aber mehr so in die grüne Ecke.
Ja, ich bin fasziniert.
Das ist halt die Kombination dieser völlig verschiedenen Aromen, einmal aus dem Blauschimmelkäse heraus und einmal aus dem Bier.
Mm.
Das ist, wie gesagt, manchmal sind es ganze Explosionen. Wir sind dann selber überrascht. Ja. Gibt natürlich auch dann Kombinationen, die halt nicht so gut funktionieren, aber die werden gestrichen.
Also offensichtlich kommen aber unsere Kombinationen ganz gut an. Peter Maurer schreibt, nach einer Dreiviertelstunde Zuhören eurer Bierverkostung muss ich mir doch ein Bier aufmachen. Sitze in Dublin. Er behauptet jetzt, wo es eine beschämend geringe Vielfalt einheimischer Biere gibt.
Oh, wenn er in Dublin sitzt, dann soll er doch mal zum Porterhaus gehen. Ja.
Zum Porterhaus, ja. Peter Maurer. Ich hoffe, du hörst noch zu.
Mehrere Etagen hoch.
Ich und wunderschöne ganz toll. Biersorten. Ja.
Dass er in Dublin sitzt und zuhört.
Schön. Internet macht es möglich und auch Radio per Satellit.
Axel, wir haben ganz wenige Minuten noch.
Ja.
Und also genau gerechnet 4. Und wenn du mir jetzt, du hast sozusagen die Möglichkeit, jetzt eine letzte Sache zu erzählen, die du für wichtig hältst oder die wir jetzt, über die wir nicht gesprochen haben. Gibt es sowas?
Also ich denke, als Zusammenfassung sollte man eigentlich rausgehört haben, dass man bewusst genießen soll. Und auch gerade ein so völlig verkanntes Getränk wie das Bier, was einen relativ schlechten Ruf in Deutschland hat, einfach mal auf eine ganz andere Art und Weise sich zu erriechen, sich zu überlegen, wonach riecht das, sich zu erschmecken, aber sich vielleicht auch vorher mal im Buchhandel oder auch im Internet ein bisschen schlau zu machen, dass man das ein oder andere Bierchen erwischt, was halt nicht dem Massentrend folgt, und dann wird man ganz tolle Sachen erleben.
Das gilt auch insbesondere für Frauen. Ich mache da also auch immer schwer Werbung bei meinen Freundinnen. Mädels, probiert mal ein bisschen mehr Bier aus, weil so nach dem Motto, ja, mein Freund, der kommt immer angetrunken nach Hause, wenn er genug Bier, und dann haben die schon bis oben hin alles, dann haben die schon keine Lust mehr auf Bier, aber da ist Bier halt im falschen Ruf und da müssen wir gegensteuern. Und da denke ich mir, die Frauen können da auch viel zu beitragen, indem sie einfach auch ein bisschen mehr Wissen, Grundwissen sich aneignen können und auch halt über die Geschmäcker kommen.
Dann wollen wir doch hoffen, dass diese sehr vielfältige Bierkultur, über die wir heute Abend gesprochen haben, dass es sich irgendwie gut verbreitet und dass man diese Biere auch einfacher findet in den kommenden Jahren und jetzt nicht unbedingt über Internet oder im Ausland probieren muss. Also ich bedanke mich herzlich für diese sehr schöne Sendung. Schön, dass wir auch Zuhörer haben, die auf den Geschmack gekommen sind, so akustisch. Ich sag nochmal, wer hier alles im Studio war. Axel Rosenbaum, Diplom-Biersommelier aus Frechen in der Nähe aus Köln. Vielen, vielen Dank, dass du auch mit deiner Frau Marita Rosenbaum hier warst. Du fährst ja zurück.
Natürlich.
Marita, du hast heute Abend nichts probiert.
Mach ich zu Hause.
Machst du zu Hause. Aus der Planungsredaktion Anna Kohn. Franziska Zecher aus der Nachrichten, Susanne Sitzler, meine Online-Kollegin, und Christoph Buchheim hinter der Scheibe war für die Technik zuständig. Christoph hat auch in der Pause ein bisschen Bier getrunken, also der sitzt da nicht ganz ohne, freut sich. Auch der Nachrichtensprecher hat das vorhin gemacht, das habe ich gesehen. Mein Name ist Niloufer Elhami, ich sage bis zum nächsten Mal, und bevor ich Tschüss sage, sage ich noch, was wir hören, nämlich ein letztes Lied, Status Quo mit Whatever You Want. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.